Willkommen zur Evangeliumsandacht am 2. August 2026. Der 9. Sonntag nach Trinitatis beschäftigt sich mit Gabenleistungen von Christen. Ja, die Leistung des Christen mit seinen Gaben und wie wir daran gemessen werden. Lukas 12,48b: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wir singen nun von dem Lied »Allmorgen ist ganz frisch und neu«, die Verse 1 und 2.
Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnade und große Treu. Sie hat kein Ende, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehren. Zünd deine Lichter in uns an, lass unseren Knall kein Mangel haben.
Hören wir auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag, Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben und meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, und deine rechte Hand hält mich. Ein Gebet, Autor unbekannt. Gott, du hast uns das Leben gegeben und uns deine Schöpfung anvertraut. Wir müssen eingestehen, das Leben wird weniger geachtet und der Reichtum deiner Gaben wird verschleudert. Wir bitten dich, mach uns bewusst, dass wir verantwortlich sind vor dir. Mach uns klar, was wir bewirken mit unserem Tun und Lassen. Mach uns bereit zu entscheiden und zu handeln im Geiste deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Matthäus Evangelium 13. Kapitel, die Verse 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht der Himmel einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wir singen nun vom Lied »Gott liebt diese Welt«, die Strophen 1 und 2.
Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen. Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen. Gott liebt diese Welt. Gott liebt diese Welt, er riecht sie ins Leben. Gott ist der erhält, was er selbst gegeben, Gott gehört die Welt.
Gedanken zu Jeremia, dem ersten Kapitel, die Verse 4 bis 10, die Berufung des Jeremia. Ich lese den Text später. Unter Pränataldiagnostik versteht man die medizinische Betreuung von Embryos im Mutterleib. Dabei ist es egal, ob es der Mutterleib ist oder der Leihmutterleib ist. Denn die Diagnostik der Embryonen ist darauf ausgerichtet, ob diese möglichen Kinder Gebrechen, Verwachsungen oder sonstige medizinische Probleme schon im Bauch zeigen, in dem Embryonenstatus, und ob man diese im Mutterleib behandeln kann. Dabei ist die heutige Pränataldiagnostik für Embryonen sehr fortgeschritten, dass man selbst Eingriffe, auch invasive Maßnahmen, eine Fülle von Krankheiten damit schon beim Embryo abschätzen und teilweise auch beheben kann. Zum Beispiel ist die sogenannte Nackentransparenz aus der 11. bis 14. Woche ein guter Hinweis, inwieweit der Embryo einen Gendefekt der sogenannten Trisomie 21 hat. Die einfachste Art der nicht-invasiven Pränataldiagnostik ist das, was wir alle aus dem Fernsehen oder live kennen, das hochauflösende Ultraschallbild und das pochende Herz und das Bild des Kindes. Was letztlich aus dem Kind wird oder nicht wird, bleibt dabei immer eine offene Frage, denn nicht allein die Schwangerschaft oder Geburt irgendwie in den Blick als entscheidend hat, sondern auch über viele andere Dinge, was aus diesem Mensch wird und welche Gaben er haben wird oder vielleicht auch nicht. Der heutige Bibeltext ist eigentlich die pränatale Diagnostik Gottes im Blick auf die Gaben des Jeremia. Und so lese ich einfach mal die Verse 4 bis 10 aus dem ersten Kapitel des Jeremia-Buches. Und des Herrn Wort geschah zu mir, und ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Und der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich retten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Jeremia gilt als einer der großen Schriftpropheten des Alten Testamentes. Er wirkte ca. 40 Jahre von den Jahren 627 bis 586 vor Christus. Er diente als Prophet unter 4 bis 5 Königen im Südreich Juda bis zum König Zedekia und auch der Zerstörung Jerusalems und des Tempels und der Wegführung der Oberschicht durch den babylonischen König Nebukadnezar. Jeremia schildert dabei in seinem Buch die letzten 40 Jahre dieses Südreiches des ehemaligen Königreiches Israel und er ist einer der wichtigsten Quellen für diese Epoche. Der heutige Bibeltext macht deutlich, dass Gott seiner Pränataldiagnostik irgendwie folgt und diese historisch anwendet. Die Kernaussage ist nicht, dass der Prophet nicht weiß, was er sprechen soll, sondern dass Gott schon lange bevor wir ins Leben hineintreten über unser Leben bestimmen kann oder hat. Und selbst dann, wenn wir wieder aus dem Leben heraustreten, bleibt diese geschichtliche pränatale, postnatale oder allem auch postmortale, also nach dem Tod Geschichte, irgendwie von uns Menschen bestehen, weil Gott sie weiterschreibt. Juda, das südliche Königreich, ist verloren. Die Oberschicht wird besiegt und hinweggeführt. Das Gotteshaus Gottes wird zerstört. Und es ist Jeremia, der in seinem ganzen Tun in den 40 Jahren deutlich macht, dass der Untergang kommt, weil die Menschen sich nicht zu Gott bekehren. Und zugleich wird deutlich durch viele Zeichenhandlungen, wie zum Beispiel durch den Ackerkauf in Anot, gerade in dem Moment, wo die Horden über die Mauern der Stadt Jerusalem hereinbrechen und das Land und das Königtum verloren ist, kauft er den Acker bzw. verkauft ihn an den König. Verrückt, oder? Aber die Aussage ist diese. Gott ist ein Gott der Geschichte. Gott ist ein Gott, der die Geschichte pränatal, postnatal, also nach der Geburt und sogar postmortal, nach deinem Tod, weiterschreibt. Also selbst dann, wenn du und ich gestorben sind, hört das Evangelium Gottes nicht auf. Und das ist eben die große Kernaussage auch des Evangeliums. Dieser Gott ist ein Gott der Geschichte. Und zwar in deiner Geschichte, aber auch schon vor deiner Geschichte und erst recht nach deiner Geschichte. Gott ist nicht deine Geschichte, sondern du bist eine Geschichte in Gottes Geschichte und in seiner Gnade darin schon von Beginn an eingebunden, und niemals, noch nicht mal durch deinen Tod, ausgebunden. Dies wird vielfältig theologisch und mit religiös und frommer Sprache ausgedrückt, dass man vielleicht in den Himmel kommt, dass Gott einem eine Zukunft jenseits des Todes gibt oder dass wir in der Hoffnung leben, im Tod zum Leben geführt werden. Und die große Botschaft lautet, du bist ein Teil dieser Geschichte des Gottes, der lebendig ist, ob vorher, während oder nachher du gelebt hast. Du bist nicht die Geschichte Gottes, sondern eine und in diese gesamte Geschichte eingebundene Geschichte. Und deine Zukunft ist diese Geschichte, wenn du in diesem Gott auch eingebunden sein willst. Also egal, ob du noch nicht geboren bist, ob du geboren bist oder ob du schon gestorben bist. Irgendwie denkt heute niemand mehr an das Leben nach dem Tod. Was heute passiert ist, man denkt an eine Stiftung nach dem eigenen Ableben. Viele denken aber an alles andere, nämlich das zu verbrassen bis zum Ableben. Manchmal ist das Ableben aber deutlich später als das verbrasste Leben. Dumm gelaufen. Die Mehrzahl der heutigen Menschen erlebe ich als Ideologen oder Idylliker, wenn ich das mal so nennen darf, als Menschen, die sich nur noch den Kopf um sich selbst machen, um ihre eigene Geschichte und dass das die einzige Geschichte sei. Und deswegen denken sie nicht mehr in ihrem Leben, vor ihrem Leben, während des Lebens und vor allem keinesfalls mehr, was eigentlich nach ihrem Leben ist. Bei Jesus heißt es, sammel Schätze im Himmel. Und es sind keine Schätze, die auf dem Bankkonto liegen oder auf deinem Rentenkonto oder auf irgendeinem Aktienpaket. Denn diese werden auf jeden Fall, wenn noch was da ist, von den Erben geplündert, um ihr eigenes Leben als selbstwichtig zu beschreiben. Was bleibt, ist es, wie wir mit unserer kleinen Gruppe von Christen, die sich auf dieses Jenseits immer noch ausrichten, in der Geschichte Gottes in unserem Bewusstsein umgehen. Nicht, dass wir Gottes Geschichte sind, sondern dass wir ein Teil der Geschichte Gottes waren, sind und auch prämortal bleiben. Also, dass wir während unserer Embryonenzeit zum Leben kommen, während des Lebens am Leben sind und über den Tod hinaus im Leben bleiben, wenn wir diesen Jesus, diesen Christus als den Türöffner zu diesem Leben anerkennen. Amen. Wir singen nun vom Lied Wach auf, mein Herz, und singe die Strophen 1 und 8.
Wach auf, mein Herz, und singe dem Schöpfer aller Dinge, dem Geber aller Güte, dem frommen Menschen Güte. Sprich ja zu meinen Taten, hilf selbst das Beste raten, den Anfang mit und Ende, ach Herr, zum Besten wende.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit deiner Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen, mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied Die güldne Sonne, die Verse 1 und 2.
Die güldne Sonne, voll Freude und Wonne, bringt uns ein Kranze mit ihrer Glänze. Mein Herz erquicke das liebliche Licht, mein Haupt und Glieder die Jagen der Nieder. bin nun still, ich bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Mein Augen schaue, was Gott erbaut, zu seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein Vermögen sei kräftig und groß. Und wo die Frommen dann sollen hinkommen, an sich in Frieden von hinnen geschieden, aus dieser Erde vergänglichem Schoß.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig wahren sind und bleiben. Kyrie, Kyrie, eleison.